Adrenalin ist Kampf ums Überleben. Das heißt, ich schaue weder nach links noch schaue ich nach rechts. Das heißt, unter Adrenalin verschwindet auch das Mitgefühl, also die Fähigkeit zu gucken, was brauchen die anderen. Und das ist immer so, was ich dann auch gerne sage, dass wir wirklich aufpassen müssen, wenn wir immer mehr zur Stressgesellschaft werden, in der wir immer mehr Stress haben. Und ich meine, es geht ja schon bei den Kindern oft los, was die für einen Stress haben in der Schule und gar nicht mehr genug Zeit haben, diese Stresshormone abzubauen. Also wenn wir eine Gesellschaft werden, die unter Adrenalin funktioniert, dann werden wir eine egoistische Gesellschaft, weil unter Adrenalin schaue ich nicht mehr, wie es dem anderen geht.
Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich mit mir, Ursula Feuerherd. In dieser Episode ist Dr. Mirja Effing bei mir zu Gast. Sie ist Brückenbauerin zwischen moderner Medizin, Genetik und den alten Weisheitssystemen wie dem Ayurveda und der tibetischen Medizin. Mirja ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und funktionelle Medizin. Sie hat ihre Doktorarbeit über tibetische Medizin geschrieben und war dafür ein halbes Jahr in Indien und Nepal unterwegs. Und sie hat dabei etwas entdeckt, das sie bis heute nicht mehr losgelassen hat, und zwar, dass Heilung bei den Wurzeln beginnt und nicht bei den Symptomen. Und so behandelt sie heute auch ihre Patienten. In dem Gespräch verbinden wir viele Welten: Ayurveda und Genetik, Dosha-Typen und Stresshormone, Mikrobiom und alte tibetische Schriften. Wir schauen gemeinsam, was das alles mit unserem Alltag zu tun hat und warum Stress im 21. Jahrhundert unser größtes Gesundheitsproblem ist. Ich freue mich sehr, dieses spannende Interview mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du heute und jetzt hier bist. Herzlich willkommen, Mirja. Ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Mirja, du bist Ärztin für funktionelle Medizin. Du hast aber auch eine Doktorarbeit, glaube ich, geschrieben in tibetischer Medizin, ja, was ja in seinen Wurzeln sehr ähnlich ist. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wollte ich dich da noch mal kurz abholen. Was hat dich denn damals fasziniert an der tibetischen Medizin?
Also das war ja total spannend, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich hatte ja einen Doktorvater, also ich habe Doktorarbeit gemacht in Geschichte der Medizin, und der hat so eine ähnliche Doktorarbeit gemacht, aber mit Afrika. Und der ist damals ein halbes Jahr nach Afrika gereist und hat diese Medizinsysteme untersucht. Und dann habe ich gedacht, oh super, sowas mache ich auch. Und bin dann eben nach Indien und Nepal gereist und habe gesagt, ich untersuche mal die tibetische Medizin. Und ich war eigentlich gar nicht so richtig vorbereitet, was mich da erwartet. Und was mich völlig fasziniert hat, ich meine, ich war ja damals noch junge Medizinstudentin und kannte halt nur so das, was wir im Studium gelernt haben, war diese komplett andere Herangehensweise an die Ursache der Erkrankungen, was wir leider in unserem Medizinstudium vielleicht nur zu 5% machen. Also es wird immer einfach erzählt, ich habe das, also gebe ich das, ich habe Kopfweh, also gebe ich ein Schmerzmittel, ich habe Bluthochdruck, also gebe ich ein Blutdruckmedikament. Und wirklich zu schauen, wo das herkommt, war eigentlich so das, was mich an der tibetischen Medizin völlig fasziniert hat. Und dann hat mich natürlich auch noch fasziniert, dann machen sie diese Pulsdiagnose und innerhalb von 2 Minuten sagen sie dem Patienten auch noch, was passiert ist und was so die Themen sind. Das ist natürlich was völlig anderes für uns, also für unser Verständnis. Und es hat halt wirklich gepasst. Und ich habe mich dann natürlich so ab und zu dann auch so mein Handgelenk hingestreckt, habe gesagt, mal gucken. Und es hat einfach immer gestimmt. Also ja, also das war für mich wirklich faszinierend.
Schwingt es heute noch mit in deinem Medizinersein?
Ja, ganz bestimmt. Also ich denke, dieses Ursache der Medizin, ja auch durch die funktionelle Medizin, hat mich dann einfach sehr geprägt, dieses tiefer reinschauen. Und was mich natürlich auch sehr prägt, ist diese ganzheitliche Herangehensweise. Also, dass ich nicht sage, ich gebe jetzt einfach nur ein Medikament, sondern dass ich mir immer alle Ebenen anschaue. Das ist in der tibetischen Medizin wirklich sehr schön, weil die haben immer diese Ebene Verhalten, Ernährung, Nahrungsergänzung und Detox. Und das ist was, was ich für mich auch immer noch übernommen habe, dass ich sage, nicht nur einfach ein Supplement geben, sondern wirklich auch immer gucken, Verhalten, Ernährung, was passt. Und das ist ja, so wie ich es verstanden habe, im Ayurveda auch sehr ähnlich.
Ja, absolut.
Ja,
Ja.
Ich habe dann sozusagen selber die vier Säulen der funktionellen Medizin entwickelt, die meine Patienten dann auch immer mitbekommen, wo wir einfach dann diese Einteilung in diese vier Säulen machen. Und zu jeder Säule soll der Patient was mitkriegen am Ende. Und so war das eben bei den Tibetern auch. Ich meine, die waren echt, die hatten nur 7 Minuten pro Patient. Also es war so mein Durchschnitt, den ich ausgerechnet hatte. Das war so eine Aufgabe, die ich hatte in der Doktorarbeit. Wie lange braucht ein tibetischer Arzt für einen Patienten im Durchschnitt? Und das war 7 Minuten. Das war für mich voll schockierend, weil ich dachte, die lassen sich bestimmt ewig Zeit. Und in diesen 7 Minuten haben die halt Pulsdiagnose gemacht, mal Zunge geguckt, mal irgendwie noch ein paar andere Sachen und dann Ernährung, Verhalten und Kräuterpillchen mitgegeben.
Das heißt, die lesen auch über den Puls alles, was der Patient auch erzielen könnte.
Ja, genau. Mhm. Und meistens sogar noch mehr, als die Patienten selber wissen. Also so ein, was sie mir immer gesagt haben, so ein richtig guter tibetischer Arzt, der kann dann auch sehen, was der Onkel gerade hat und also wirklich noch weitergehen, auch in die Verwandtschaft hinein, was ich auch echt sehr faszinierend finde.
Mhm. Wir sind im Ayurveda Puls lesen das Gleiche.
Ja, genau.
Was hat dich denn dann in die funktionelle Medizin gebracht und was heißt es überhaupt?
Also ja, ich habe dann den Facharzt Allgemeinmedizin gemacht. Also erst habe ich natürlich so diese ganze Bahn durchlaufen, wie man es halt als Arzt macht. Erst war ich ein bisschen in der Anästhesie, dann war ich in der inneren Medizin, ich war in der Chirurgie und dann habe ich einfach gedacht, was mich am meisten fasziniert, ist einfach mit den Menschen zu sein und habe dann diesen Facharzt gemacht. Und ich weiß noch genau, ich habe dann diese fetten Bücher gehabt und habe gelernt auf diese Facharztprüfung. Und es ist echt hart, wenn man so lange nicht mehr auf Prüfungen gelernt hat, weil ich war ja da schon bestimmt 5 bis 7 Jahre so am Arbeiten. Und dann habe ich so gelernt und habe gedacht, eigentlich unglaublich, mit was wir so in der Allgemeinmedizin zu tun haben. Das sind ja alles, also fast alles selbstgemachte Erkrankungen. Also die meisten Sachen, es ist falsche Ernährung. Klar, ganz viel auch so Sachen wie Rauchen natürlich, also so Gifte, die man zuführt, falsche Verhaltensmuster, zu wenig Bewegung. Also das sind eigentlich so einfache Sachen. Und als ich dann fertig war mit der Prüfung, wollte ich sofort weitergehen. Und dann habe ich als erstes den Ernährungsmediziner gemacht, was auch ganz wichtig war. Und in Bad Wörishofen, total toll. Und habe dann aber auch gemerkt, das reicht mir nicht aus. Also nur Ernährung ist es auch nicht. Und dann bin ich eben auf die funktionelle Medizin gestoßen. Und das war eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Und ich beschreibe das immer so ein bisschen an dem Beispiel eines Baumes. Wenn der Patient ein Baum ist, dann sehen wir uns die Blätter an. Und wir lesen die Blätter. Ah, da ist Kopfschmerzen, da ist Migräne, da ist Diabetes. Und dann versuchen wir irgendwie diese Blätter zu reparieren. Und was funktionelle Medizin macht, die versucht, die Wurzeln zu analysieren. Also was steckt dahinter? Ist da vielleicht eine Schwermetallbelastung? Ist da ein schlechtes Mikrobiom? Also was steckt wirklich dahinter? Ist es vielleicht ein Kindheitstrauma? Kann natürlich auch sein. Und dann versuchen wir eben, die Wurzeln zu behandeln, also zu gießen, im übertragenen Sinne, damit die Blätter wieder sprießen können.
Mm, schönes Bild, ja. Du bist ja selber auch Ayurveda-Fan und hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst jetzt selber gerade auf einer Kur. Wie ist es dir da gegangen?
Ja, es war dann für mich toll, sozusagen viele Jahre später das Ayurveda zu entdecken, weil ich habe natürlich dann am Anfang gedacht, ich lerne unbedingt tibetische Medizin, muss ich noch lernen. Und ich musste mir dann irgendwann eingestehen, dass das einfach schwierig ist, also von den Bedingungen bei uns. Also ich habe dann mal bei einem tibetischen Arzt in der Schweiz hospitiert und er hat mir dann gesagt, die Kräuter haben einfach nicht diese gleiche Heilwirkung, wie sie zum Beispiel haben, wenn sie im Himalaya gepflanzt werden. Und die Tibeter haben natürlich bei Weiben nicht so ein gutes Netzwerk wie die Inder und wie die Ayurveda-Ärzte. Und ich habe das als unglaublich schwierig erlebt und habe dann irgendwann, und das war echt so richtig schweren Herzens, weil ich bin ja ein halbes Jahr mit tibetischen Ärzten unterwegs gewesen. Ich habe so viel gesehen, das war so mein Herzblut. Aber irgendwann habe ich mich dann einfach wirklich davon verabschiedet und habe gedacht, okay, dieses Leben einfach nicht. Sind einfach die Bedingungen nicht da. Selbst wenn ich es lernen würde, ich könnte es nicht richtig anwenden. Ich meine, die Sachen, die wären auch alle nicht legal in Deutschland. Also ich könnte eigentlich kaum irgendwelche Kräuter geben. Und da hatte ja Ayurveda ein ganz anderes Netzwerk. Da gibt es ja wirklich dann auch so Firmen, die Kräuter herstellen, die zugelassen sind. Also das ist da wirklich besser aufgestellt. Und dann war das eher ein Zufall, dass ich dann, also ich habe tatsächlich schon 3 Kuren gemacht. Das habe ich dir, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich habe nur von der letzten erzählt. Und die erste, das war so ein 4 Tage Schnuppern. Das war so, wo ich einfach ziemlich durch war mit allem, wo ich dachte, ich muss mal muss mal raus und muss mal 4 Tage für mich sein. Und dann habe ich echt so willkürlich gegoogelt und bin dann auf Ayurveda gestoßen und bin da einfach mal hingefahren und habe dann plötzlich gemerkt, wie ähnlich das der tibetischen Medizin ist. Und das war natürlich dann total spannend für mich, weil das eben auch diese 3-Säfte-Lehre heißt es eben in der tibetischen Medizin. Also ich habe ganz viel wiedererkannt. Und ja, die letzte Kur, die war eigentlich einer der beeindruckendsten für mich. Das war in Südtirol und ich hatte dann inzwischen schon echt einige Ayurveda, auch Pulsdiagnosen gehabt und so weiter, kannte das auch so ein bisschen. Und der Arzt in Südtirol, der war so abgefahren, weil der hat dann den Puls getastet und der hat mir aber gar nicht erzählt, was ich habe. Der fing erstmal an, was meine Mutter hat und was meine Oma hat und also völlig anderes System. Und am Ende fing er an, was gerade meine emotionalen Themen sind. Und dann war ich so, und das Körperliche, das war eigentlich so das Allerunwichtigste. Das kam erst ganz am Ende. Und dann wollte ich immer so, ich wollte wissen, was bin ich denn dieses Jahr? Bin ich wieder zu viel weiter? Und es war dem total egal. Das war für den gar nicht wichtig, weil es ging ja einfach darum, was sind gerade meine Themen? Und wie können wir jetzt, ich habe leider immer nur eine Woche Zeit, sagt ja immer jeder Panchakarma, eine Woche ist ein Witz, aber tatsächlich, ich schaffe einfach nicht mehr gerade in meinem Leben. Genau, und dann ging es vielmehr darum, wie kann man diese Woche jetzt optimal nutzen. Und ja, also da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und noch spannender war es wirklich bei meinem Lebensgefährten, der auch einen Unfall hatte vorher, einen schweren Reitunfall, und der wirklich noch voller Schmerzen ankam bei der Kur. Und der Ayurveda-Arzt hatte mal gesagt, ja, die Frauen schleppen die Männer an und danach profitieren die Männer mehr als die Frauen. Und okay, genau so war es bei uns, weil der war dann wirklich in einer Woche mit diesen Therapien, war der schmerzfrei.
Wow.
Und das, also das war für mich echt der Hammer. Und das hatte übrigens auch, der hat sofort Impuls erkannt, dass da ein Unfall war. Also war natürlich auch spannend. Er hat zwar nicht Pferd gesehen, er hat gefragt, ob da was mit Schwimmen war. Ja. Und also wie gesagt, ich habe dann immer von anderen gehört, also Panchakarma, eine Woche geht gar nicht. Aber diese eine Woche, was da für eine Regeneration stattfindet, das ist wirklich unglaublich. Und wenn ich mich dann mit dem Arzt, war wirklich faszinierend, weil der war total gut gebildet, orthomolekular, also eigentlich mein Bereich. Also das habe ich auch noch nie gehabt, dass ein Ayurveda-Arzt dann zum Schluss Omega-3 und mein Lebensgefährte bekam dann noch Probiotika, die ich auch kannte. Und am Ende hat er mir einiges erklärt und ich ihm dann wieder einiges geklärt. Und er hat dann mitgeschrieben, was ich ihm erklärt habe.
Wow, also, schön, wenn das so Offenheit ist. Ja.
Ja, also das war wirklich total faszinierend. Und wir haben dann auch beide festgestellt, wie viel Übereinstimmung es eigentlich gibt.
Mhm, toll. Darf ich noch mal kurz bei der tibetischen Medizin nachfragen, weil du warst vorher schon kurz so angesetzt und ich finde es total spannend auch für die Ayurvedis, die zuhören, was da die Parallelen sind. Wie werden da die, da gibt es auch 3 Typen, wie wird das da eingeteilt?
Also der erste Typ, das ist Wind oder im Tibetischen heißt es Lung. Das ist, glaube ich, das, was so das Vata ist. Also das sind die ganz quirligen, eher schlanken Persönlichkeiten, die irgendwie immer in Action sind. Und die Tibeter haben immer zu mir gesagt, bei uns in der westlichen Welt, das ist Windtyp. So, das sind die meisten einfach Wind. Weil da ist einfach zu viel Stress da. Zu viel Stress, vor allem Stress, der nicht mit Bewegung zu tun hat. Also dieser unausgeglichene Stress. Und das ist so, dieser Windcharakter ist so ganz vorreitend bei uns. Und das zweite ist dann Galle, genau. Und das sind so die Zorntypen, würde ich sagen. Also die sehr temperamentvoll sind, sehr emotional sind, die aber auch oft Leber-Galle-Probleme haben. Immer zu viel Hitze, also das sind die auch ständig schwitzen. Aber das sind immer so die mit dem besten Körperbau, so muskulär, sportlich.
Athletisch,
genau, so die Athleten. Und das dritte ist dann Beken oder Schleim. Und es sind dann eher so die gemütlichen, vielleicht manchmal ein bisschen mehr Masse sozusagen. Aber die Tibeter haben auch mal gesagt, und das sind die am längsten leben. Mhm, und das fand ich mal interessant, weil ich habe mal ein Buch gelesen, dass es tatsächlich Studien gibt, dass oft so leicht adipösere länger leben. Ich habe immer gedacht, die Sportlichen leben länger, aber anscheinend durch diesen gemütlichen Geist Also wenn es natürlich nicht zu fett ist, dann ist es tatsächlich eher förderlich. Also wahrscheinlich diese ganze, das sind ja so, die sich nie aus der Ruhe kriegen lassen und ja.
Ja, das ist sicher, die geistige Komponente auch spielt da eine große Rolle.
Ja.
Ich glaube, es haben Sie jetzt alle schon wieder erkannt, wie da die Doshas zuzuordnen sind. Und auch im Ayurveda wird gesagt, dass die Kaphertypen, also das Letzte, was du gesagt hast, die haben die beste Konstitution oder die stabilste Konstitution und die brauchen auch am wenigsten. Die werden eigentlich von der Natur total begünstigt, weil die kommen mit ganz wenig aus.
Genau.
Was heutzutage eher schwierig ist, aber prinzipiell ein Vorteil.
Ja, genau. Und dann gibt es, glaube ich, das ist ja im Ayurveda auch diese ganzen Mischtypen. Also da gibt es dann Kombinationen aus allem immer noch. Ja, und dann ist es eben auch das Gleiche, dass ein Element dann mal vorherrschen kann, zu viel ist oder, ja.
Du hast mir erzählt, es gibt jetzt, also in der Genforschung wurden neue Erkenntnisse oder gibt es neue Erkenntnisse, wo man auch Parallelen ziehen kann zu diesen Typen. Magst du uns da mal dazu holen,
ja,
was da aktuell
genau,
ist.
Also so neu sind die Erkenntnisse jetzt nicht. Also diese Genetik gibt es schon lange, nur das war sozusagen meine Erkenntnis tatsächlich.
Okay.
Also das war tatsächlich meine Erkenntnis auf einer der Kuren, als ich mich dann so ein bisschen da auch belesen habe und mit dem Arzt ausgetauscht habe. Wir beschäftigen uns in der funktionellen Medizin ja sehr so mit dem Stressabbau. Und es gibt so genetische Polymorphismen und ich nenne das auch immer bewusst Polymorphismus. Das ist nicht irgendwie eine Genstörung oder Veränderung. Das sind einfach Genvarianten, die den Stressabbau betreffen. Und was sehr häufig vorkommt bei uns, ist der sogenannte COMT-Polymorphismus. COMT ist die Katechio-O-Methyl-Transferase, ganz kompliziertes Wort. Und das ist das Enzym, das unsere Stresshormone abbaut. Also wir haben den guten Stress, das ist Dopamin, das wird dann mehr zu dem Kampfstress, das ist Noradrenalin und das wird dann zu dem Kampf ums Überlebensstress Adrenalin und das wird dann in Valinin-Mandelsäure umgewandelt. Und wenn man diesen COMT-Polymorphismus hat, also diesen Slow-COMT, dass das einfach langsamer abgebaut wird, das sind die Leute, die in der Steinzeit überlebt haben. Also deswegen gibt es von denen auch so viel, weil die können am längsten rennen, die können am besten kämpfen, die können einfach durchhalten. Das sind einfach so, die können einfach unglaublich powern. Also das ist eigentlich so dieses Besondere an dieser genetischen Konstellation. Aber jetzt in der Zeit, in der wir leben, haben wir ja nicht immer, dass Stress an Bewegung gekoppelt ist. Also genetisch war ja immer Stress Bewegung. Und jetzt haben wir oft diesen Sitzstress. Ich in meiner Arztpraxis und andere in ihren Büros. Und dann, wenn wir dann die Stresshormone langsamer abbauen, dann sind wir einfach ständig unter Adrenalin, Noradrenalin und eigentlich müsste man jetzt weglaufen, kämpfen, wie auch immer, alles, was man macht, was man, wenn der Säbelzahntiger vor einem steht und wir können das aber nicht machen, weil wir sitzen einfach nur am Schreibtisch und müssen irgendwie die Arbeit fertig machen und dann stauen sich einfach diese Stresshormone an und werden immer mehr. Und dann am Ende des Tages setzt man sich vor den Fernseher und versucht runterzukommen, man kommt aber nicht runter und kann dann nicht schlafen und ist einfach die ganze Zeit in diesem Strom drin. Ich nenne das dann immer so ein bisschen, okay, dann am Ende des Tages trinkt man dann noch ein Bier, um ein bisschen runterzukommen. Das ist dann die Sympathikus-Narkose, so nenne ich das immer. Also das ist ja auch erhöhter Sympathikus und am Morgen trinkt man einen Kaffee, um wieder rauszukommen und dann geht's weiter. Und dieser COMT-Polymorphismus, das passt für mich total zu dem Vata-Typ oder im tibetischen Medizin eben zu diesem Lung-Typ. Das sind einfach die Leute, die erkennt man. Also die erkennt man eigentlich auf der Straße. Das sind die viel reden, die gerne auch im Mittelpunkt stehen. Bei den Frauen sage ich immer, das sind so die Powerfrauen, die dann auch plötzlich ein Unternehmen führen, selbstständig sind, eben meistens auch schlank. In der tibetischen Medizin sagt man immer noch die knackenden Gelenke und also eher so schlanker Konstitution und auch oft groß gebaut. Bei den Männern, dann sind es oft so diese schlanken, großen Männer und die haben einfach immer was zu sagen und sind immer irgendwie in Action. Und das sind eigentlich die Kompler, sagen wir immer.
Mhm.
Ja, genau.
Spannend.
Und ich versuche halt immer, ich mache ja viel diese genetischen Testungen und ich versuche dann immer den Leuten auch zu sagen, das ist eigentlich ein totales Geschenk, wenn man das weiß. Weil dann weiß man auch, okay, für mich ist es nicht gut, ganzen Tag am Schreibtisch und danach auf dem Sofa, sondern ich brauche diese Bewegung. Ich brauche einfach, die Bewegung ist für mich lebenswichtig, um diese Stresshormone wieder abzubauen.
Ich wollte gerade fragen, wie du das in deiner Praxis anwendest, dieses Wissen. Also das wird wirklich, oder wann testest du das? Nur in Spezialfällen oder ist das Standard?
Nee, das teste ich eigentlich relativ viel, die Genetik, weil mir das wirklich für die Therapie dann auch hilft. Also was ich ja auch viel mache, ist eine VNS-Analyse. Das kennen vielleicht einige. Dann kann ich ja mit der Herzratenvariabilität, also wie variabel die einzelnen Herzschläge sind zueinander, den Sympathikus und den Parasympathikus messen. Also gerade wenn sich jemand das nicht leisten kann mit den Stresshormonen, Genetik, wie auch immer, dann mache ich oft nur diese VNS-Analyse, die ist dann viel günstiger. Und wer halt einfach voll im Sympathikus ist, der ist im Stress, der muss jetzt nicht unbedingt einen Kompolymorphismus haben, aber da weiß ich einfach, der ist im Stress. Und im Stress kann man nicht heilen. Das habe ich übrigens auch von einem tibetischen Arzt gehört. Egal, was ich habe, ich kann nicht heilen, solange ich im Sympathikus rumlaufe. Das heißt, egal, mit was der Patient kommt, ich muss das immer mit einbeziehen. Und dann mache ich natürlich, wenn jetzt jemand in der VNS-Analyse permanent einen hohen Sympathikus hat oder hohe Stresshormone hat oder ich von Konstitution schon denke, mache ich gerne die Genetik, weil die Leute sich dann oft besser verstehen. Weil die sich auch manchmal fragen, warum bin ich so anders als meine Kollegin und die ist immer so und so und ich komme dann halt nicht runter, mich regt es dann auf.
Das kann mitunter auch heilsam sein, wenn man sie selber besser versteht, ja.
Ja, und wenn man dann einfach auch die Methoden weiß, um am Ende, im Endeffekt braucht man ja eigentlich die Methoden, um damit umzugehen, so wie man ist. Also letztendlich, wenn man versteht, wie man ist, kann man ja auch besser damit umgehen. Und ich finde es manchmal so lustig, weil wenn ich so eine genetische Beratung mache, dann komme ich mir manchmal vor wie so einer, der das Horoskop sagt.
Das ist für die Leute so, wo kommt das her oder wie?
Ja, oder letztendlich auch wie bei einer Pulsdiagnose, gell? Weil ich erzähle den Leuten dann einfach, wie sie sind.
Wir gehen dann eh klar noch genauer auf das Thema Stress ein. Lass uns da die Runde nur fertig machen. Jetzt haben wir gerade über die Kompt-Typen, die Vata-Typen gesprochen.
Genau, und die ganz spannenden Typen, das sind die MAO-A-Typen. Das ist die Monoaminooxidase A. Das Enzym baut auch die Stresshormone ab. Und wenn das reduziert ist, also haben wir genau das Gleiche, auch diesen Stresshormonabbau. Aber das baut auch noch diese Kette der Glückshormone ab. Also wir haben die Aminosäure Tryptophan, aus der entsteht Serotonin, unser Glückshormon, und danach Melatonin, unser Schlafhormon. Und gleichzeitig ist übrigens auch wichtig für den Histaminstoffwechsel und noch für ein paar andere Sachen. Und der MAO-A-Klassiker, das ist so der Galle-Typ, beziehungsweise bei euch ist es Pita. Ja? Pita, genau. Ja, also das sind die Emotionalen, die auch ganz schnell, oder ich sage immer, sie werden schnell zornig und dann ist aber auch ganz schnell wieder, fahren sie wieder runter. Das sind so die Aufbrauser. Also die, in der tibetischen Medizin reden wir halt immer so von dieser Gallenenergie, zu viel Galle, und das ist ja eigentlich auch was wir so haben, gell, so, wie sagt man da, mir steht die Galle hoch oder so. Also so dieses, mir steigt die Galle hoch, genau. Also das ist ja oft so dieser Zorn. Die können halt schnell aufbrausen und dann aber auch schnell wieder runter. Die, sind aber eigentlich die besten Krieger, weil die total auf Zack sind, ganz klar sind im Geist und immer also sofort wissen, also zum Beispiel sind es auch Leute, da tue ich mich manchmal schwer, mit solchen Leuten im Auto zu fahren, weil die dann echt manchmal schnell fahren, aber in einer unglaublichen Sicherheit schnell fahren. Also so der MAO-A-Polymorphismus in der modernen Welt ist dann manchmal mit 200 km/h, wo ich dann gar nicht hinterherkomme.
Ja, fokussiert und ja.
Ja, genau. Also das ist eigentlich so der Klassiker.
Und was ist da, was macht diese Genveränderung? Du hast es eh kurz erwähnt, aber nochmal für mein Laiengehirn.
Genau, also die macht eben auch diesen Stresshormonabbau verlangsamen, eigentlich das gleiche wie beim Kompt. Das heißt, dass man eher zu mehr Stresshormonen neigt, aber auch dieser Glückshormonabbau-Reduktion. Das heißt, man neigt auch eher zu Wut, Zorn, Aggressivität, aber auch zu Depressionen tatsächlich. Also wenn einfach dieser Abbau nicht gut funktioniert.
Ja. Und das heißt aber, dass Glückshormone dann schneller wieder abgebaut, also vergehen. Wer andere hat länger was von Glücksmomenten.
Genau. Und das ist dann einfach schneller wieder weg. Die brauchen dann auch oft immer die Nährstoffe hinterher. Ja. Und aber die Qualität ist natürlich unglaublich. Power, ganz viel Energie, ganz starke Klarheit und Gerade die, die dann beides haben, kommt und Mao-A, das sind wirklich so die Vorreiter in unserer Gesellschaft, kann man sagen. Die einfach.
Die Erfolgreichen, meinst
genau,
du?
Genau, die wirklich viel zustande bringen. Genau. Ja, und der dritte, also ich meine, das ist alles meine Theorie. Der dritte ist natürlich, wenn man dann beide schnell hat. Also die Fast Comp und Fast Mao-A, das sind ja die diese Stresshormone schnell abbauen wieder. Und das sind dann einfach diese total ruhigen Menschen, die nichts aus der Ruhe bringt. Wo er sich dann denkt, das ist ja unglaublich und tausend Aufgaben und die machen in einer Seelenruhe eins nach dem anderen und das nächste und nichts kann sie stressen. Und genau, bin ich natürlich auch nicht, aber bin dann manchmal ganz neidisch, wenn ich solche
Wie geht's denen mit den Glückshormonen?
Gut, also die haben eigentlich selten Depressionen, weil das ja auch sozusagen dann einfach, der Abbau ist dann schneller zum Serotonin und auch zum Melatonin, deswegen schlafen die dann auch so gut. Ah, das funktioniert einfach flott.
Mhm, toll. Und das ist quasi der Normalzustand, weil das hast du mir im Vorgespräch gesagt, Kaffer, das adäquat wäre dann quasi, da ist nichts verändert, das ist normal.
Na, die Frage ist immer, was normal ist, weil das sind ja Polymorphismen sozusagen. Also das ist ja einfach, das eine Gen ist so, das ist ja wie blaue Augen, genau. Also es gibt jetzt nicht falsch und normal, es ist wie blau und braun.
Okay. Ist nicht ganz so schwarz-weiß.
Genau, blau, braun, grün oder so.
Ja, okay.
Ja, genau. Und dann, und das ist ja dann auch spannend, weil dann sagen mir die Leute so, super, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich meine Gene verändern? Ich sage, die Gene kann man nicht verändern. Also die Gene sind ja, wie sie sind. Aber spannend ist ja, was ist im Moment? Und das ist ja im Ayurveda auch so, habe ich festgestellt. Gell? Dann wird mir gesagt, ich bin die Konstitution. Und dann gehe ich aber ein Jahr später zur Kur und plötzlich kommt dann was anderes, weil ja irgendwie was anderes gerade ist. Und ich würde das dann halt so erklären. Auch jemand, der einen Polymorphismus hat, der kann perfekte Stresshormone haben, weil er gerade einfach ein Leben führt, das zu ihm passt. Ein Beruf, der nicht zu stressig ist, nachher joggen gehen und so weiter und es ist alles ausgeglichen. Weil ich sage immer, die Genetik ist nicht das Problem, sondern das Problem ist immer, wie wir damit umgehen. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt das ist dann so ein großes Stresshormonprofil, das ich mache, und wenn das dann alles ausgewogen ist, dann ist es einfach gerade gut. Und auf der anderen Seite kann auch jemand, also so dieser dritte Typ, kann auch mal in eine Situation kommen, wo er total gestresst ist. Und ich messe die Stresshormone und die sind hoch. Dann würdet ihr jetzt sagen, der hat zu viel Watter. Obwohl er eigentlich ein Kaffer ist. Gibt's ja wahrscheinlich.
Genau. Ja, absolut, genau. Die Grundkonstitution und die Lebensumstände, die dann was mit uns machen, ja. Du hast vorhin schon angesprochen, die verschiedenen Arten von Stress, wie du erklärt hast. Es geht los beim guten Stress, dem Dopamin bis hin zum Noradrenalin. Kannst du das nochmal aufdröseln? Was heißt überhaupt guter Stress und was sind dann diese verschiedenen Stresstypen?
Also, das ist letztendlich so, unsere Stresshormone, die entstehen ja immer dann, wenn wir Gefahr vermuten. Und die entstehen aus Aminosäuren. Die Aminosäuren Tyrosin, Phenylalanin sind da so diese Vorherrscher. Und es entsteht immer zuerst Dopamin. Das ist so, das kommt sozusagen, das wird zuerst zusammengebaut. Da entsteht L-Dopa und dann Dopamin. Und Dopamin ist eigentlich so dieses Ausgewogene in den Ganzen. Das ist so dieser Zustand, den kennen wir alle, wenn es zwar stressig ist, aber es macht uns eigentlich total Spaß. Also Dopamin ist aber auch, wenn wir zum Beispiel einen Berg hochklettern und voller Freude dabei sind. Oder ich mache ja gerne dieses Eisbaden, wenn ich da in diesem Eiswasser bin. Das ist auch Dopamin. Das ist so, klar, es ist Stress für den Körper, aber das fühlt sich so total gut an. Und das ist auch so, wenn wir unter Dopamin arbeiten, dann können wir lange arbeiten und dann geht es uns auch richtig gut dabei. Da kann auch letztendlich nicht viel passieren. Dopamin wird aber immer weiter abgebaut und der Abbau funktioniert einfach nur so in Noradrenalin. Das ist dann, Noradrenalin ist eigentlich diese, oder der Sinn davon ist eine absolute Klarheit. Und das ist auch, was wir brauchen, wenn der Säbelzahntiger vor uns steht. Wir brauchen ja, wenn wir in einer Gefahr sind, eine absolute Klarheit. Also alle, die schon mal in wirklichen Gefahrensituationen waren, die können sich wahrscheinlich noch erinnern, dass sie sich an alles erinnern. Das ist ja so der Klassiker. Also, dass man wirklich noch jedes Detail von dieser Gefahrensituation kennt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald stehe und da ist der Säbelzahntiger vor mir, dann würde diese Klarheit sehen, dass neben mir ein Stein liegt und dass ich diesen Stein nehmen kann und werfen kann und genau das Auge treffe und davonlaufe. Und das ist eigentlich das Gute, das Positive an dem Noradrenalin. Und das Problem ist eben, wenn wir in diesem Noradrenalin für längere Zeit sind, dann entsteht aus dieser Klarheit innere Hast, Unruhe, Nervosität, Zorn oder sogar Angst- und Panikstörungen. Und noch dramatischer, wenn wir dann weitergehen und der Abbau geht in Adrenalin. Adrenalin ist ja diese absolute Kampf ums Überlebenssituation. Das ist ja wirklich dann, wenn wir Todesangst haben. Also das ist ja da auch, wo wir unglaubliche Kräfte entwickeln. Was ja ganz viel ausgeschüttet wird, ist Glukose, wenn wir unter Adrenalin und Noradrenalin sind, also Zucker. Und das, der Sinn davon ist ja, dass wir ganz viele Kräfte haben, dass wir plötzlich unglaublich stark werden. Und so ein klassisches Beispiel, das ich mal gebe, ist, als ich auf Intensivstation gearbeitet habe, da lag da mal so ein Mann und der hatte so eine Rippenserienfraktur, also wirklich alle Rippen gebrochen. Und dann frage ich ihn, wie es passiert ist. Und dann hat er gesagt, ja, ein Grabstein ist beim Arbeiten auf ihn gefallen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn da wieder rauskam so schnell. Er hat gesagt, ja, seine Frau hat den hochgehoben. Und irgendwann kam seine Frau zu Besuch und da war so ein ganz kleines, zierliches Persönchen.
Wahnsinn.
Und ich dachte mir nur, das ist unter Adrenalin. Da kriegen wir Kräfte, die wir niemals erwarten würden zu kriegen.
Ja. Mhm.
Und das lässt uns überleben. Also wer, und deswegen eben die kommt, als auch die MAOA, diese ersten zwei in Krisensituationen sind, dass die überleben, weil die entwickeln totale Kräfte. Aber wenn das eben nicht ein Säbelzahntiger war, sondern ein Adrenalinstress permanent bleibt, weil der Abbau nicht funktioniert, weil wir Druck haben, weil wir äußeren Stress haben, inneren Stress haben, das kann ja, es muss ja nicht der Chef sein, der irgendwie das Projekt fertig haben will, es kann ja auch, wenn man traumatisiert ist, weil man in schwierigen Familienverhältnissen lebt und jeder Moment voller Angst ist. Ich hatte jetzt zum Beispiel meine Patientin, das fand ich extrem spannend, die hatte so schlechte Werte und wir haben ein bisschen Therapie gemacht, dann war sie aber 2 Jahre nicht da und dann hat sie die Werte kontrollieren lassen und die waren alle gut. Und dann habe ich gefragt, was sie jetzt gemacht hat in diesen 2 Jahren. Dann hat sie gesagt, sie hat sich von ihrem Mann getrennt. Und dann hat die mir wirklich erzählt, dass sie in einer Ehe war, wo sie nie entspannen konnte, weil sie immer Angst hatte, dass was Schlimmes passiert, in jedem Moment. Und das sind natürlich auch Situationen, da ist man nur unter Adrenalin. Und zur Wiederholung, Adrenalin ist Kampf ums Überleben. Das heißt, ich schaue weder nach links, noch schaue ich nach rechts. Das heißt, unter Adrenalin verschwindet auch das Mitgefühl, also die Fähigkeit zu gucken, was brauchen die anderen. Und das ist aber so, was ich dann auch gerne sage, dass wir wirklich aufpassen müssen, wenn wir immer mehr zur Stressgesellschaft werden, in der wir immer mehr Stress haben. Und ich meine, es geht ja schon bei den Kindern oft los, was die für einen Stress haben in der Schule und gar nicht mehr genug Zeit haben, diese Stresshormone abzubauen. Also wenn wir eine Gesellschaft werden, die unter Adrenalin funktioniert, dann werden wir eine egoistische Gesellschaft, weil unter Adrenalin schaue ich nicht mehr, wie es dem anderen geht.
Mhm.
Ja, das ist eigentlich so diese große Gefahr. Und die große Kunst ist, dass wir wieder lernen, in diesen Ausgleich zu kommen, diese Stresshormone abzubauen.
Miriam, was mir da jetzt einfällt, ist, vielleicht kannst du nochmal diese Kette erklären, weil im Zusammenhang mit Handykonsum, da hört man immer, also, was weiß ich, wenn eine Nachricht reinkommt, dann hat man so einen Dopamin-Hit, also dann geht's Dopamin hoch. Aber warum ist denn das dann eigentlich schlimm, wenn man jetzt viel am Handy ist oder unsere Teenies zu Hause, aber dann hat man viel Dopamin und was passiert dann?
Ja, aber das Dopamin, das ist ja das, was ich gerade erklärt habe, wird abgebaut zu Adrenalin, also zu Noradrenalin und zu Adrenalin. Das heißt, das Ganze.
Das geht immer die gleiche Kette.
Ja, geht immer die gleiche Kette. Das heißt, deswegen entwickeln ja die Süchtigen dann auch irgendwann diese Hast und innere Ruhe, Unruhe und Rastlosigkeit oder eben auch Angst- und Panikstörung. Angst, Panik ist ja einfach Adrenalin, Noradrenalin. Ja, klar, es fühlt sich erst gut an, aber das andere kommt dann alles hinterher. Und was halt das Schlimme ist, dann hat man halt noch diese Dopaminsucht, weil Dopamin ist ja sowas unglaublich Schönes. Also es fühlt sich einfach gut an. Das heißt, ich will es wieder und wieder und wieder haben. Und normalerweise muss ich ja echt was Besonderes machen, um Dopamin auszuschütten. Also entweder ich gehe auf den Berg oder ich sehe einen tollen Sonnenuntergang. Es gibt ja viele Momente, aber so schnell wie auf dem Handy so viel Dopamin zu erzeugen, das hatten wir ja in der Natur gar nicht. Ist ja völlig unnatürlich. Das Dopamin müssen wir uns ja, gut, wir können natürlich wie ich dann Eis baden, dann See hüpfen, dann haben wir es auch kurz, aber das kann man dann auch nur einmal am Tag machen.
Ja. Und hast du das, was ist der Eindruck, kann sich unser Körper da anpassen oder ist es unmöglich?
Ja, das, ich denke nicht, dass unser Körper sich anpassen kann, weil die Mutation von Genen dauert ja Zehntausende, Hunderttausende von Jahren. Deswegen haben wir ja noch die Genetik aus der Steinzeit. Also klar, es gibt ja immer wieder Mutationen, aber die dauern ja ewig. Also wir sind eigentlich noch wirklich Steinzeitmenschen von unseren Genen. Das würde ja nochmal 100.000 Jahre dauern. Und ja, weil da habe ich auch mal mit einem Patienten diskutiert, der gesagt hat, ja, wieso gibt es denn noch das Kommt und das Mao? Ist ja total blöd jetzt in unserer Zeit. Und ich sage, aber eigentlich von Steinzeit bis jetzt ist es ein Katzensprung. Das konnte noch nicht mutieren sozusagen. Ja, und deswegen denke ich auch nicht, dass sich der Mensch da anpassen kann an dieses neue, also das ist ja im Endeffekt das Phänomen unserer Zeit, ist ja so schnell so viele Bilder und so viele Eindrücke zu bekommen. In Kombination übrigens mit dem Blaulicht, was ja die Melatoninausschüttung verhindert. Das heißt, diese andere Kaskade, die ich ja vorher erklärt habe, Tryptophan wird zu Serotonin, wird zu Melatonin, verhindern wir mit dem Blaulicht. Das heißt, wir werden unruhig, ängstlich und können schlechter schlafen.
Jetzt hast du gesagt, du machst da bei deinen Patienten entweder den Test über die Gene und auch die
Herzratenvariabilität.
Genau. Was kannst du denn mitgeben, wie man das selber entdecken kann? Wo ist mein Stresslevel? Was sind so erste Anzeichen, dass das aus dem Ruder läuft? Was ist da aus deiner Medizinerinnen-Sicht zu beachten?
Wenn wir uns das vegetative Nervensystem anschauen, also ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel einer stressigen Situation, was passiert dann mit unseren Organen? Also das eine, was zum Beispiel, da kann man wirklich von oben nach unten durchgehen. Im Stress werden zum Beispiel die Pupillen weit, weil wir müssen ja besser sehen und so weiter. Aber was auch im Stress passiert, ist, dass der Blutdruck ansteigt, weil wir müssen ja kämpfen, also geht der Blutdruck hoch. Im Stress wird Glucose ausgeschüttet, weil wir brauchen ja ganz viel Energie. Der Puls geht hoch und die Verdauung versagt. Also ganz wichtig, da erzähle ich auch mal das Beispiel, als ich mal noch im Studium war, da gab es diese Überschwemmung in Bitterfeld und wir sind dann alle Studenten hin und haben Sandsäcke geschleppt, damit dieses Chemiewerk nicht überflutet wird. Und dann waren wir alle 12 Stunden Sandsäcke schleppen. So, wirklich 12 Stunden. Und das war für mich auch so ein Beispiel, was passiert im Sympathikus. Ich musste weder auf Toilette, noch habe ich irgendwas gegessen. Nur als ich dann abends den letzten Zug genommen habe, bevor der Bahnhof überschwemmt wurde, habe ich gemerkt, dass ich nicht mal mein Glas Wasser mehr hochheben konnte. Und das sind Stressreaktionen. Und das sind eigentlich, und das ist ja das, was wir heutzutage als metabolisches Syndrom bezeichnen. Das heißt, was entsteht aus dem, was ich gerade gesagt habe? Bluthochdruck, Zuckerausschüttung führt zu Diabetes, höherer Puls, allgemein höherer Ruhepuls, keine Verdauung bedeutet Verstopfung, Reizdarmsyndrom. Dann gibt es noch natürlich weitere Symptome wie Tinnitus und eben, was ich vorher gesagt habe, diese Schlaflosigkeit, weil wenn ich meine Stresshormone nicht mehr abgebaut kriege, kann ich nicht mehr schlafen. Oder wenn ich 2 Bier trinken muss, damit ich noch schlafen kann und morgens einen Kaffee, dass ich wieder funktioniere. Also das sind eigentlich diese Funktionen, die damals in der Steinzeit so wichtig waren, damit wir funktionieren, wenn die nicht mehr weggehen, dann sind das die ersten Zeichen, die wir alle erkennen können. Bis hin zu, ich habe es ganz vergessen, die Muskeln spannen ja an, wenn wir kämpfen müssen. Das heißt Nackenverspannung, Rückenschmerzen, auch alles klassische Symptome.
Und wie setzt du da an mit der funktionellen Medizin?
Also erstmal erkläre ich das natürlich jetzt alles, was ich so erklärt habe. Und dann gehen wir vor, wie ich vorher gesagt habe, mit den Säulen Verhalten, Ernährung, Nahrungsergänzung und Ursachen entfernen. So nenne ich dann diese vierte Säule. Das ist ja auch ganz wichtig. Gibt es Ursachen, die ich entfernen muss. Und ich mache dann noch mit der Herzratenvariabilität einen kleinen Test. Ich mache dann so eine Mini-Atemübung mit dem Patienten. und schau, ob nach der Atemübung der Parasympathikus, also der Gegenspieler zum Sympathikus, Parasympathikus ist Entspannung, ich sitze am Lagerfeuer, ich habe den Kampf überlebt, ob der nach der Atemübung hochgeht. Weil wenn der Parasympathikus hochgeht, dann weiß ich, der Patient ist variabel. Der hat zwar einen Stress im Leben, innerer, äußerer, wie auch immer, aber er kann an sich entspannen. Das heißt, mit dem kann ich ganz viel arbeiten, mit Atemübungen, Verhaltensänderungen und so weiter. Und dann gibt's aber die Patienten, die atmen und da tut sich gar nichts. Und da weiß ich, das ist eine Starre. Und eine Starre bedeutet eine Blockade. Und dann ist es meine Aufgabe als Ärztin für funktionelle Medizin, die Ursache dieser Starre zu finden. Und das kann dann natürlich viel sein. Das kann eine Schwermetallbelastung sein, das kann eine chronische Entzündung sein, aufgrund einer Borreliose, aufgrund einem Epstein-Barr-Virus. Das kann, natürlich können es auch Kindheitstraumata sein, die so arg sind, dass man auch überhaupt nicht mehr runterfahren kann. Aber das ist dann eigentlich mein, und das ist das, was ich dann meine mit Ursache entfernen. Das kann auch ein entzündeter Zahn sein. Also es kann alles Mögliche sein. Und das ist auch, was ich noch vergessen habe zu sagen, was nämlich auch in der Psychotherapie überhaupt nie dran gedacht wird. Stress macht Entzündung und Entzündung macht Stress. Das heißt, wenn ich eine Silent Inflammation habe, zum Beispiel aufgrund einer Borreliose, dann kann es sein, meine Stresshormone sind permanent hoch. Wegen der Entzündung. Das war total wichtig in der Steinzeit. Wenn ich gebissen wurde, muss ich ja noch genug Stresshormone haben, um in die Höhle zu fliehen. Das war der Sinn davon. Und dann ist der Sympathikus hoch, die Stresshormone sind hoch, aber eigentlich aufgrund der Borreliose. Und dann entwickle ich vielleicht eine Angst- und Panikstörung. Dann kommt man in die Psychiatrie und kriegt entsprechende Medikation. Und keiner sieht aber, dass die eigentliche Ursache die Borreliose ist. Und solche Patienten habe ich extrem viel, die zu mir sagen, ich habe eine Angststörung, ich habe eine Panikstörung, ich habe eine Depression, ich habe aber eigentlich ein perfektes Leben und ich weiß nicht, woher es kommt. Und das ist so, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Ich nenne das immer, das sind die unechten Emotionen. Es gibt eine Depression, da hat man einen Grund, da ist was Schlimmes passiert, das ist ganz klar. Aber es gibt diese unechten Depressionen und da müssen wir die körperliche Ursache finden.
Das ist ja mega, dass die funktionelle Medizin das auch so verschränkt, weil in der klassischen Schulmedizin wird das ja sehr getrennt betrachtet, diese zwei Welten, oder?
Zum Beispiel, was die eigentliche genetische Aufgabe einer Depression ist, die, mir geht's nicht gut, ich habe eine Entzündung im Körper, weil eine Entzündung führt auch dazu, dass nicht mehr Serotonin aufgebaut werden kann. Dann wird Tryptophan nicht mehr zu Serotonin, sondern Kynurenin. Also das können wir auch gut biochemisch erklären. Aber genetisch war das total wichtig, weil wenn ich eine Entzündung habe, dann soll ich in meine Höhle gehen und in der Höhle bleiben und nicht mehr rauskommen aus dem Bett, bis es mir wieder gut geht. Und deswegen ist Depression ganz oft dieses, ich gehe in meine Höhle und gehe nicht mehr raus, bis mein Körper wieder funktioniert.
Mhm. Spannend. Und welche Marker schaust du da an, Richtung Entzündungen oder was gibt es da alles, was du untersuchst, wenn eine Starre da ist?
Genau, es gibt ja so diese klassische Entzündungsmarker, den man ja immer beim Hausarzt im Blutbild macht, das ist der CRP und der ist halt oft zu ungenau. Der sieht das oft nicht, weil der nimmt wirklich nur große bakterielle Sachen und so wahr. Worum es uns ja wirklich geht, ist die Silent Inflammation, also diese stille Entzündung. Und da brauche ich eben genauere Blutwerte. Da mache ich dann zum Beispiel den hochsensitiven CRP-Wert oder den TNF-Alpha-Wert, Interleukin 6. Also da gibt es verschiedene sozusagen genauere Biomarker, die man sich dann angucken kann. Ich gucke mir den oxidativen Stress an, ich gucke mir den nitrosativen Stress an. Und wenn ich dann sehe, oh, meine Theorie, Entzündung ist schon mal richtig, dann bin ich schon mal einen Schritt weiter und dann muss ich dann wieder, warum Entzündung? Und dann ist es bakteriell, ist es viral, da kann ich dann auch wieder ein paar Vortests machen und dann, okay, jetzt schauen wir mal die Bakterienkette an oder Parasiten. Ja, und so ist es wirklich ein Detektivspiel, kann man sagen.
Mhm. Und da sind wir dann auch beim Mikrobiom, das ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit.
Ja, genau. Da kann ich übrigens noch total Spannendes erzählen. Als ich meine Doktorarbeit für die tibetische Medizin geschrieben habe, da habe ich ja wahnsinnig viel in diesen Büchern gewälzt. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen. Das habe ich damals nicht verstanden. Das verstehe ich jetzt erst viel später. Da stand drinnen, dass es nicht nur böse Bakterien gibt, sondern dass es ganz, also, schon anders drin. Es gibt ganz kleine, nicht sichtbare Tiere, die in unserem Körper wohnen, vor allem im Darm und auch auf der Haut. Und die sind gut.
Wow, so war das in den tibetischen Schriften beschrieben.
Genau, in diesen tibetischen Tantras. Und das ist total spannend, weil da hat noch niemand was von Mikrobiom gehört, ich auch nicht. Und das habe ich damals nicht verstanden. Da habe ich gedacht, warum sollen Bakterien gut sein? Das war für mich total komisch. Aber irgendwie blieb es mir immer so in Erinnerung. Und als ich dann so das erste Mal von Mikrobiom gehört habe, dann war ich völlig so, ach, das meinen also die Tibeter.
Was spannend.
Genau.
Ja. Seit wann ist das Mikrobiom eigentlich bei uns so in aller Munde oder auch in der Schulmedizin so bekannt?
Ja, das ist eine gute Frage, gell? Also ich bin, glaube ich, erst drauf gestoßen, so nachdem ich diese Facharztprüfung gemacht habe. Oder vielleicht schon ein paar Jahre vorher, aber da war die ja in der Schulmedizin noch völlig abgestritten. Oder man hat gesagt, ja, das kann man eh nichts machen und Probiotika, so ein Quatsch und so habe ich dann immer gehört. Und es ist auch sehr komplex und es ist auch, also wir sagen in der funktionellen Medizin immer so, der Darm ist die Basis. Weil wenn der Darm nicht funktioniert, dann kann ich noch so viel Pillchen schlucken, die kommen gar nicht an, weil die gehen ja einfach nur unten wieder raus. Also wenn man schlechte Darmflora hat, dann schlucke ich viel Vitamin D und Zink und Selen, aber es wird überhaupt nicht aufgenommen, sondern kommt wieder raus. Dann hat man einen ganz teuren Stuhlgang und nichts von den Sachen. Deswegen fangen wir immer gerne mit dem Mikrobiom an, ob der jetzt Reizdarm hat oder nicht. Weil ein Mikrobiom kann für so viele Sachen verantwortlich sein, zum Beispiel eben auch für eine Silent Inflammation, für eine stille Entzündung. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, es gibt gute Bakterien, es gibt schlechte Bakterien und wie auch immer bestimmte Bakteriengruppen, Gattungen, das ist eigentlich wie die Menschheit, unterschiedlichste Arten, Sorten und die leben immer so ein bisschen in einem Einklang miteinander, in einem bestimmten Verhältnis. Und wenn das aus dem Verhältnis kommt und zum Beispiel die bösen oder die Fäulniskeime überwiegen, dann produzieren die dann auch wieder Fäulnisprodukte. Und da gibt es zum Beispiel das Trimethylamid. Das ist so ein klassisches Fäulnisprodukt. Und das Trimethylamid macht eine Silent Inflammation und erhöht das Risiko für Arterienverkalkung, Herzinfarkt, Arteriosklerose. Weiß kein Mensch. Das heißt, wenn jemand Arteriosklerose hat, muss ich erstmal gucken, wie sieht die Darmflora aus? Ist da vielleicht zu viel Trimethylamid? Und so weiter. Das heißt, ich kann da extrem viel machen. Übrigens, das war, muss ich jetzt auch noch ganz kurz erzählen, das war total spannend mit diesem letzten Ayurveda-Arzt, den ich hatte, weil der hat sich auch mit dem Mikrobiom sehr beschäftigt. Und dann habe ich den total geflasht. Er hat gesagt, er verträgt die Probiotika nicht, die er den Patienten gibt und die ja quasi in Deutschland oder Österreich
produziert. Er selber, ja?
Ja, wenn er die nimmt, dann habe ich gesagt, natürlich vertragen sie die nicht, weil sie sind ja Inder. Dann guckt er mich an und sagt, ja, aber Sie haben ja ein ganz anderes Mikrobiom. Und die Sachen sind ja in Deutschland und Österreich gemacht für uns. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ja zum Beispiel die Inder, die haben ja so tolle Darmbakterien, die ganz viel Vitamin B12 produzieren. Und in Indien gibt es ja so viele Vegetarier und Veganer. Mhm. Mhm. Und die haben immer einen super B12-Wert. Und wenn wir Vegetarier sind. Wir kommen ja alle im B12-Mangel. Wir kriegen das ja gar nicht hin.
Weil das ist ja spannend.
Und dann hat er zu mir gesagt, deswegen. Und wenn ich die B-Vitamine nehme, die vertrage ich überhaupt nicht. Und ich habe eh immer einen guten Spiegel.
Wow, das ist ja super spannend.
Ja, und deswegen, da gibt es auch wirklich so kulturell ganz viele Unterschiede. Also ja, verschiedene Völker haben verschiedenes Mikrobiom. Und deswegen machen wir halt in der funktionellen Medizin jetzt nicht einfach, ich gebe dieses Probiotikum oder jenes, sondern ich mache wirklich eine ausführliche Untersuchung und es ist bei mir auch wirklich eine ausführliche, kostet auch ein bisschen was und gebe dann wirklich ganz spezifisch zu dem Befund die entsprechenden Mittel. Und es können dann Probiotika sein, Präbiotika, was auch immer.
Mhm. Und was dann aus deiner Sicht die Komponenten, die in unserer Gesellschaft den Darm am meisten schädigen?
Die ganzen Gifte, die wir haben. Also, ja, am meisten schädigen. Ich meine, klar, natürlich auch die Ernährung ist ein Riesenthema, dass wir viel zu wenig Ballaststoffe nehmen. Also wir brauchen eigentlich sehr viele Ballaststoffe für diese Gattung der Acetinobacter. Die brauchen einfach Ballaststoffe. Und wenn wir von den Acetinobaktern genug haben, dann haben wir auch keine Entzündung. Und genau, also ich würde mal sagen, 90% meiner Darmbefunde hat nicht genug von dieser Sorte. Und die brauchen einfach Ballaststoffe, Ballaststoffe. Und dann ist aber natürlich auch das Problem, wenn ich zu viel gebe, das packt dann der Darm gar nicht, das kriegt er gar nicht gebacken, also weil die Bakterien gar nicht dafür ausgelastet sind. Das ist wie wenn man Tieren zu viel Futter kriegt, dann kriegen sie auch alle Bauchweh, da muss man dann auch langsam anfangen. Also so unsere westliche Ernährung, tatsächlich oft auch zu eiweißreich, zu wenig Ballaststoffe, führt oft zu ganz vielen Missverhältnissen. Dann ist natürlich ein Riesenproblem auch sozusagen die ganzen Umweltgifte, die wir haben und die ja immer mehr werden, die ja auch die letzten 100 Jahre so viel mehr geworden werden. Und das ist dann nicht nur Schwermetalle, das sind alle anderen Dioxine, Lösemittel, also so viele Giftstoffe, die wir jeden Tag mit der Nahrung zunehmen. Und jetzt habe ich vor kurzem auch einen Vortrag über Mikroplastik gehalten. Hat man ja auch schon im Mikrobiom nachgewiesen. Also unsere Darmbakterien haben schon Mikroplastik und das nehmen wir ständig auf. Das ist ja schon komplett in der Nahrungskette drin und verändert unsere Flora. Ich habe das Gefühl, dass wir langfristig alle immer wieder Detox machen müssen, dass es gar nicht mehr anders geht in der Welt, in der wir jetzt leben, weil die einfach viel zu verseucht ist.
Ja. Und diese Komponente, dass einerseits unsere Verdauungskraft schwächer wird, auch aufgrund von Stress, von unserer Ernährung, die ganz normal ist und die uns eigentlich krank macht in vielen Fällen. Und dann gleichzeitig nur die Umweltgifte. Das heißt, um diese Gifte zu verarbeiten, bräuchte man eigentlich eine stärkere Verdauungskraft.
Ja, genau. Und genau diese Kombination, was wir ja vorhin auch gesagt haben, mit Stress, versagt die Verdauung. Das ist ja wie bei euch diese Verdauungskraft. Wir sagen halt dann, im Stress kann ich nicht verdauen. Da keine Motilität, also ist der nicht mobil. Und dann noch die Umweltgifte mit der gestörten Darmflora, also diese ganze Kombination. Deswegen bin ich jetzt einfach auch Fan davon geworden, einmal im Jahr diese Panchakarma-Kur zu machen, weil ich das Gefühl habe, das ist wie so ein Reset, den man da macht. Einfach mal wirklich so wieder diese Verdauung, bei mir halt nur eine Woche, auf Eis legen sozusagen, einfach runterfahren, Gewohnheiten auch runterfahren und da wirklich ein gutes Darm-Detox zu machen. Ja, und das hat da war ich dann auch mit dem Ayurveda-Arzt eine Meinung, dass wir beide gesagt haben, okay, Detox, Detox, Detox ist einfach total wichtig in unserer Gesellschaft.
Jetzt die Zeit mit dir verfliegt. Ich wollte noch ein Thema noch ansprechen. Oder bevor ich das mache, bitte sag uns noch, was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste, was wir heute tun können, um gesund zu bleiben?
Gute Ernährung. Also wirklich gute, bewusste Ernährung und oft weniger Ernährung ist das eine. Und ein Leben zu finden, das in Einklang mit meiner Genetik steht oder mit den Doshas steht, ja. Also ein Leben zu leben, das im Einklang mit dem steht, was zu einem passt. Ja. Deswegen, ich tue mich immer schwer mit sagen, weniger Stress, weil für viele ist es ja auch gut, Action zu haben. Ja. Es kommt ja wirklich immer drauf an, aber ein Leben, in dem man eigentlich mit seinen Energien in Einklang ist.
Schön. Ich wollte nur erwähnen, du bist ja auch spezialisiert auf das Thema Long-Covid und wirst da auch viel zu Fachseminaren, als Sprecherin eingeladen. Du hast auch ein Buch für Ärzte geschrieben. Magst du da noch kurz drauf eingehen? Wie heißt das Buch und warum ist es ein Anliegen für dich?
Ja, genau. Also das war so ein bisschen, muss ich gucken, dass ich es nicht zu lange aushole, gell? Es ist uns halt aufgefallen, als es mit Covid losging, 2019, 20, dass viele Dinge, die wir permanent in der funktionellen Medizin angewendet haben, die gut funktionierten, dass die plötzlich nicht mehr funktionierten. Und wir haben relativ rasch gemerkt, dass irgendwie mit diesem Covid, da ist was anders. Und später haben wir dann festgestellt, mit diesem Spike-Protein ist was anders. Die verändern wirklich unseren Körper nachhaltig anders schlecht. Also sowohl das Mikrobiom tatsächlich, auch da gibt es ja inzwischen schon viele Studien, dass sie wirklich gravierende Mikrobiomveränderungen machen, habe ich auch viel gesehen und befunden, als auch vor allem Immunsystemveränderungen. Also gute Methoden, die wir immer angewendet haben, um das Immunsystem zu stärken, haben nicht mehr funktioniert. Und wir haben dann gemerkt, wir müssen irgendwie uns austauschen und haben dann relativ rasch so eine Arbeitsgruppe gebildet. Erst waren wir 5, dann waren wir 10, dann waren wir 20 und haben uns dann eigentlich seit 2021, 2022 regelmäßig getroffen und ausgetauscht und versucht herauszufinden, was kann man diagnostisch machen, was kann man therapeutisch machen. Und wir haben im Endeffekt, es ist ja reine Erfahrungsmedizin, wir haben uns immer wieder ausgetauscht, immer wieder abgeglichen, was sieht der eine, was sieht der andere. Und aus diesem Arbeitskreis wurden dann irgendwann wirkliche Seminare, irgendwann habe ich dann auch eine GmbH tatsächlich gegründet, weil es einfach immer mehr wurde. Und daraus ist dann eben das Buch entstanden mit dem Titel Leitfaden. So, jetzt kriege ich nicht mehr zusammen. Leitfaden bei Long-Covid-Post-Vac-Syndrom Spikopathie. Ich glaube, so heißt es korrekt. Genau. Und es ist aber ein Buch für an sich Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, also jeder, der therapiert. Ich glaube, bei euch in Österreich gibt es eigentlich auch Heilpraktiker? Nee, gell? Bei euch?
Nein, das gibt's für uns nicht.
Genau. Also wie auch immer, jeder, der auf welche Art auch immer therapiert. Also es ist kein Buch, das ich von vorne nach hinten lese, sondern wirklich ein Nachschlagewerk und eine Hilfestellung. Da sind wie gehe ich diagnostisch vor? Welche Laborwerte kann ich bestimmen? Was mache ich für eine körperliche Untersuchung? Welche Geräteuntersuchung hilft mir noch? Was kann ich anhand der Symptome therapieren? Also wir haben einen symptomorientierten Teil dabei, dass man wirklich sagt, okay, die Symptome sind da, was kann ich da geben? Was kann ich aber auch dann nach Diagnostik therapieren, bis hin zu Spike-Therapie und so weiter, Ausleitungsprotokolle und vieles mehr. Ich habe aber inzwischen festgestellt, wir haben den ja quasi gedruckt und der war dann schon ausverkauft, bevor er überhaupt draußen war, so mit der Vorbestellung. Und ich habe gemerkt, dass auch einige meiner Patienten den gekauft haben. Und die Leute, die jetzt Long-Covid haben oder Post-Vac, die haben das ja schon seit 5 Jahren. Und die wissen ja meistens so viel mehr als ihre Hausärzte. Die sind ja alle so belesen. Und deswegen habe ich das irgendwann zurückgenommen und gesagt, okay, also für Patienten, die sich wirklich schon belesen haben, ist es bestimmt auch gut.
Mhm. Und jetzt ist es wieder erhältlich, oder?
Genau, jetzt ist es wieder erhältlich. Kann dir ja dann noch wahrscheinlich den Link.
Ich verlinke es dann gern in den Shownotes auch, ja, auf jeden Fall.
Genau, dann bekommt ihr den Link dazu. Und für alle natürlich auch von euch, die therapeutisch interessiert sind, wir haben auch immer noch regelmäßige Fortbildungen, alle 2 Monate im Moment über immer ein bestimmtes Thema zur Spikopathie. Das nächste Mal haben wir im April jetzt rein Immunologie. Dann super spannend wird im Juni, da machen wir ein reines Genetikseminar, weil das wird jetzt auch immer klarer, welche genetische Konstellationen erhöhen das Risiko zum Beispiel für Long-Covid. Ja, also da ist die Forschung auch weiter. Da haben wir einen der Top-Genetiker, also für mich einer der besten Genetiker in Deutschland bei uns, der da einen Vortrag hält, finde ich auch schon super spannend.
Ist es live oder auch online?
Das ist tatsächlich nur live. Mhm. Mir oder uns war das damals sehr wichtig, gerade in dieser Anfangszeit, dass wir uns alle kennen und austauschen. Ich wollte einfach nicht so Hybrid-Sachen machen, wo man dann überhaupt nicht weiß, wer ist da, sondern das war halt, dadurch konnte ja überhaupt nur der Leitfaden entstanden, dass wir zusammensetzen, austauschen und wir machen auch viel mit Fallkonferenzen und Besprechungen. Also das soll immer noch, also es soll nicht so ein Frontalunterricht sein sozusagen, sondern es geht immer darum, dass wir voneinander lernen und es geht ja auch weiter. Und deswegen haben wir es nicht aufgemacht bisher für online oder hybrid. Und ich bin auch immer wieder gerührt, wie viele Leute dann von ganz weit weg für einen Tag kommen.
Wo findet es statt?
Im schönen Immenstadt im Allgäu.
Im Allgäu.
Mhm. Genau. Und ich kann dir dann auch noch die Webseite zum Verlinken geben. Da sieht man auch alle Seminare. Wir haben sozusagen schon bis Januar 27 durchgeplant mit wirklich tollen Referenten. Und da kann man sich auch über die Seite einfach anmelden. Und auch über den Newsletter kann man sich auf die Seite anmelden. Aber wir prüfen dann alle, weil wir wollen halt wirklich nur Therapeuten drin haben.
Mhm. Mire, gibt's noch was du sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe?
Überforderst du mich. Ich habe alles, gesagt. Ja, ich bin auf jeden Fall, ich denke, die meisten, die zuhören, kommen ja aus dem Ayurveda und ich bin echt wirklich dankbar über diese alten, traditionellen Methoden, die es gibt, wie es Ayurveda. Also ich finde, es sind wirklich Goldschätze und es ist so, so wichtig zu erhalten und diese Brücke auch zu finden in jetzt diese moderne Medizin. Und ich habe das Gefühl, da ist noch ganz viel Luft nach oben, wo wir voneinander lernen können und wo ich auch gerne noch mehr lernen würde.
Mm, schön. Du bist auch eine Brückenbauerin. Mire, danke, dass du heute da warst und für deine Eindrücke, Erfahrungen und ich habe das super spannend gefunden. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, dass du heute hier warst und bis zum Schluss dran geblieben bist. Ayurveda hat mich verändert. Nicht nur mich als Mensch, sondern auch als Unternehmerin. Irgendwann habe ich verstanden, dass was ich über meine Urnatur lerne, das verändert auch, wie ich mein Business führe, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich kommuniziere, welche Energie ich nach außen trage. Wenn du selbstständig bist und dich das anspricht, dann möchte ich dich einladen, tiefer einzusteigen. Auf meiner Website gibt es ein kostenloses Workbook, Blogartikel und alle businessrelevanten Podcast-Episoden gesammelt an einem Ort. Und wenn du spürst, dass du diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, ich begleite UnternehmerInnen im 1:1. Der erste Schritt ist ein offenes Kennenlerngespräch, kostenfrei, ohne Druck. Du findest dazu alles auf www.feuerherd.at. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.